Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Alexander Moritz. Guten Tag. Fünf Jahre keine Mieterhöhungen. Das will das Land Berlin mit einem Verbot erreichen. Gestern hat die zuständige Bausenatorin einen Plan des Senats vorgelegt. Aber ist das überhaupt zulässig? Die juristische Einschätzung gleich in einem Interview. Die Proteste gegen den Braunkohletagebau Hambacher Forst. Im Herbst waren sie in aller Munde. Inzwischen hat der Tagebaubetreiber RWE zwar auf eine Rodung des Waldes verzichtet, aber der Braunkohleabbau geht weiter. Für das Wochenende sind deswegen neue Proteste angekündigt. Wir berichten von den Vorbereitungen. Und die Autobahnmaut ist erstmal vom Tisch. Wie die Menschen, die nahe der deutschen Grenze wohnen, auf diese Entscheidung reagieren, das ist gleich unser erstes Thema. Eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen, die wird es vorerst nicht geben. Dafür hat gestern die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gesorgt. Darüber dürften sich besonders die Grenzregionen freuen. Die hatten im Vorfeld Bedenken, eine Maut könnte Pendler abschrecken, die täglich mit dem Auto nach Deutschland kommen zum Arbeiten oder Einkaufen. Ins Saarland zum Beispiel. Wie die Menschen dort auf das Aus für die Maut reagieren, berichtet unsere Landeskorrespondentin Tonia Koch.
Die deutsche Maut spaltet auch nach dem eindeutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofes.
Gegen Autobahngebühr ist nichts einzuwenden. Grundsätzlich ja, oder wir schaffen das europaweit ab.
Andere freuen sich mächtig über den gestrigen Urteilsspruch aus Luxemburg.
Ich wohne in Frankreich und arbeite hier in Deutschland, weil ich insgesamt 6 Fahrzeuge habe, mehrere ältere, auch Oldtimer. Und wenn ich da die regelmäßig bewege, ich kann ja immer nur ein Auto fahren. Wenn ich 6-mal Pakete gebraucht hätte, das wäre unsinnig gewesen.
Wieder andere sind nach wie vor dafür.
Hier in Saarbrücken, ne, ist es halt schwierig. Aber in anderen Ländern gibt es ja auch die Maut. Also finde ich das jetzt irgendwo auch gerechtfertigt, weil wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist, wenn man da so mal ein bisschen auf die Kennzeichen achtet, da sind ja viele Ausländer unterwegs. Und wir bezahlen ja auch für die Autobahn. Und deswegen finde ich das eigentlich in Ordnung, dass dann die Maut kommt. Also wenn sie kommen würde, ne? Ich meine, das steht ja jetzt alles in Frage.
Die europäischen Richter haben sich gestern nicht dagegen ausgesprochen, dass die Nutzer von Autobahnen in Deutschland zur Kasse gebeten werden, sondern eben nur dagegen, dass ausländische Autofahrer benachteiligt werden. Denn ein Modell, in dem die einheimischen Kfz-Halter entlastet, aber die ausländischen belastet werden, verstoße nun einmal gegen die europäischen Regeln. Die Freizügigkeit der Menschen und auch von Waren und Dienstleistungen über Grenzen hinweg dürfe nicht eingeschränkt werden, argumentiert der Europäische Gerichtshof und trifft damit einen Nerv in den Grenzregionen, sagt Max Schönberg, Schuhhändler in der Saarbrücker Innenstadt.
Uns gefällt der Richterspruch deshalb, weil es geht um die Gleichbehandlung. Und wir wollen alle gleich gut behandelt werden und nicht gleich schlecht.
Im deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzgebiet werde längst nicht mehr zwischen Innen- und Ausländern unterschieden. Die Menschen seien es gewohnt, sich über Grenzen hinweg frei zu bewegen und dabei müsse es bleiben, fordert Michael Gent, der Leiter des Vereins für Handel und Gewerbe in Saarbrücken.
Das ist hier eine große gemeinsame Region und da muss es ganz klar offene, freie und vor allem einfach zu benutzende Wege geben. Das ist die Basis für unser gutes Zusammenleben hier in der Region.
Saarbrücken lebt von französischer und luxemburgischer Kundschaft, wie auch andere Städte, Trier zum Beispiel. Der Handel und die Gastronomie in den Städten entlang der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze gehen davon aus, dass etwa 30-40% ihrer Kunden aus dem nahen Ausland kommen. Entsprechend hoch sind auch die Umsätze, die von diesen Kunden getätigt werden. Die wolle man mit der Maut nicht abschrecken. Das bedeutet aber nicht, dass der Handel die Maut grundsätzlich ablehne, so Gent.
Eine wie auch immer geartete, für alle gerechte, gleiche Straßenbenutzungsgebühr sollte ja kein Problem sein. Es muss einfach zu handhaben sein, es muss transparent sein, wie das Geld verwendet wird. Und dann hat, glaube ich, keiner, egal wo auf der Welt, etwas dagegen, für gute Straßen auch gutes Geld zu bezahlen.
Ob es einen neuen Anlauf geben wird für eine Straßennutzungsgebühr, ist nicht entschieden.
Sowas hat die CSU verbockt. Die kommen auf die Idee und nehmen die Maut noch auf andere Art und Weise.
Ich denke, es bleibt jetzt so, ja. Die machen sich ja nicht weiterhin unnötige Probleme, indem sie das alte Thema wieder dann aufgreifen.
Die lassen sich was anderes einfallen. Da kommt eine CO2-Steuer, die zahlen dann nur wir. Die Ausländer fahren weiterhin ohne diese Steuer über unsere Straßen.
Wenn schon über eine neue Form der Straßennutzungsgebühr nachgedacht werden solle, dann müsse diese in einen viel größeren Zusammenhang gestellt werden, fordert die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger von der SPD.
Wir werden sicherlich ohnehin aber in einer viel größeren Breite uns der Frage der Mobilität, auch der Frage, wie viel Schadstoffausstoß verbinden wir mit Mobilität und wie bekommen wir eine Steuerung dorthin, auch in den nächsten Monaten zu befassen haben.
Die Maut, so Rehlinger, könnte auch Thema des Klimakabinetts der Bundesregierung werden. Bis Herbst will diese sich auf ein Klimaschutzkonzept verständigen.
Aus Saarbrücken berichtete Tonja Koch. Bremse hilft nicht, deswegen soll jetzt der Deckel her gegen steigende Mieten. Das Land Berlin will Mieterhöhungen verbieten. 5 Jahre lang sollen die Mieten auf dem jetzigen Niveau eingefroren werden. Das hat der Senat gestern beschlossen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Ein mutiger Schritt, sagen die einen, andere sehen die Wiederkehr des Sozialismus. In jedem Fall wirft das Vorhaben rechtliche Fragen auf, hat auch Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linken einräumen müssen.
Wir haben hier ein rechtliches Neuland. Es hat noch kein anderes Bundesland die Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen in dieser Weise ergriffen, wie wir das jetzt beabsichtigen.
Ein Mietenstopp, wäre das legal? Darüber habe ich mit dem Fachanwalt für Vergaberecht und Mietrecht Sebastian Konrad gesprochen und ihn als erstes gefragt, darf der Staat es Vermietern einfach so verbieten, die Mieten zu erhöhen?
Ja, ganz grundsätzlich sind gesetzliche Regelungen, die die Höhe der Miete betreffen, überhaupt nichts Neues und auch nichts, was per se unzulässig wäre. Das Mietrecht des BGB, das kennt ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten Regelungen über die zulässige Miethöhe. Die müssen sich natürlich an bestimmten höherrangigen Vorgaben messen lassen. Das ist insbesondere das Eigentumsgrundrecht, das im Grundgesetz verankert ist, ebenso in den Landesverfassungen. Es kommt dazu auch noch der internationale Eigentumsschutz, der sich etwa aus dem ersten Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt. Aber auch vor dem Hintergrund von alledem ist im Grundsatz anerkannt, dass Regelungen über die Miethöhe zulässig sind. Und das Bundesverfassungsgericht, das hat sich in verschiedenen Entscheidungen schon in den 70er, 80er Jahren mit dem sozialen Mietrecht befasst und die Eingriffe des Staates in dem Bereich im Grundsatz gebilligt. Das Eigentum ist eben nach dem Grundgesetz nicht grenzenlos gewährleistet, sondern es kann in seinem Inhalt und in seinen Schranken vom Gesetzgeber ausgestaltet werden. Und Leitschnur ist dabei ganz besonders die ebenfalls im Grundgesetz vorgesehene Sozialbindung des Eigentums.
Würden Sie sagen, dass diese pauschale Kappung der Mieterhöhungen dem denn gerecht wird, diesen Maßstäben?
Also man kann das durchaus mit Fragezeichen versehen. Man muss sehen, dass der Mietendeckel natürlich tief in das Vertragsgefüge eines Mietvertrages eingreift. Das soziale Mietrecht, das beruht ja unter anderem auf dem Grundgedanken, dass einerseits der Vermieter eine Wohnung nicht frei an den Markt bringen darf, sondern an den einmal geschlossenen Mietvertrag gebunden ist. Er darf ihn nicht ohne Grund kündigen. Und im Gegenzug hat er aber die Möglichkeit, die Miete zu erhöhen, nämlich bis zu dem Niveau, das das BGB zulässt. Das ist in der Regel die ortsübliche Vergleichsmiete. Wenn man nun ihm die Möglichkeit der Mieterhöhung nimmt, dann besteht zumindest die Gefahr, dass dieses wirtschaftliche Gleichgewicht eines Mietvertrages aus der Balance gerät.
Ein anderer Kritikpunkt an diesem Gesetzesvorhaben ist ja die Frage, ob das Land überhaupt die Kompetenz hat, so ein Gesetz zu beschließen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Land Berlin überhaupt zuständig?
Ja, das ist in der Tat die Frage, die im Zusammenhang mit dem Mietendeckel der Vergangenheit wahrscheinlich am meisten diskutiert wurde. Grundsätzlich liegt die Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht als Teil des bürgerlichen Rechts eben vorrangig beim Bund. Vorrangig heißt, dass die Länder nur insoweit tätig werden dürfen, soweit der Bund von seiner Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Und nun kann man natürlich nicht gerade behaupten, dass der Bund auf dem Gebiet der Miethöhe untätig geblieben wäre.
Es gibt die Mietpreisbremse zum Beispiel.
Ja, genau. Genau, das war aus dem Jahr 2015. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schwierig zu sagen, dass in dem Bereich noch Raum für eine landesgesetzliche Regelungskompetenz besteht. Wenn, dann müsste man das Ganze schon auch in seiner Struktur und in seinen einzelnen Inhalten eben so ausgestalten, dass man dann sagen kann, das ist nicht mehr Mietrecht, sondern das ist ein öffentlich-rechtliches Preisrecht.
Also auch da noch Fragezeichen. Und ein drittes Fragezeichen gibt es bei dem Punkt Rückwirkung. Damit nicht alle Vermieter jetzt noch schnell die Miete erhöhen können, soll dieser Mietendeckel ja rückwirkend gelten. Zu gestern ist sowas zulässig, ein Verbot, das rückwirkend gilt.
Also das scheint mir bislang noch der am wenigsten problematische Punkt zu sein, denn insoweit ist ja jetzt allgemein bekannt, was der Berliner Gesetzgeber plant, und da ist es natürlich schwierig, sich als Vermieter noch auf einen Vertrauensschutz zu berufen, wenn man jetzt in dieser Zwischenzeit, also nach der Ankündigung des Mietendeckels und vor seinem Inkrafttreten, eine Mieterhöhung vornimmt. Dann muss man letztlich ja damit rechnen, dass die am Ende des Tages unwirksam sein wird.
Aber die Mieterhöhung, die jetzt noch bis zum Stichtag gestern schon getätigt wurden, die wären auf jeden Fall, würden Bestand haben.
Ja, allerdings auch nur in einen bestimmten Rahmen. Und das scheint mir auch der schwierigere Punkt zu sein, denn der Mietendeckel, der soll ja auch eine absolute Mietobergrenze vorsehen, mit der Folge, dass alle Mieten, die darüber hinausgehen, auf Antrag abgesenkt werden können. Und in dieser Hinsicht, da greift der Mietendeckel natürlich sehr stark in bestehende Vertragsverhältnisse ein, weil er ja eine vertragliche Absprache, nämlich eine Miete, die die Parteien mal unter sich als verbindlich vereinbart haben, für die Zukunft nicht mehr als gültig erklären möchte. Und da kann man sich durchaus fragen, ob das noch mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes vereinbar ist.
Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz einen Ausblick wagen. Zahlreiche Klagen, die angekündigt wurden vom Vermieterbund. Muss sich die Berliner Landesregierung jetzt auf langwierige Gerichtsprozesse einstellen?
Also damit ist meines Erachtens sicher zu rechnen. Das kann unterschiedliche Konstellationen annehmen. Beispielsweise können Gerichte in Rechtsstreitigkeiten, bei denen es um Mieterhöhungen geht, die Verfahren aussetzen, das Bundesverfassungsgericht anrufen. Das hat das Landgericht Berlin ja bereits gemacht hinsichtlich der Mietpreisbremse. Darüber hinaus kann man sich auch vorstellen, dass einzelne Vermieter, die von der Regelung betroffen sind, individuell das Bundesverfassungsgericht anrufen werden. Und auch nicht auszuschließen ist meines Erachtens, dass sich eines Tages der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte unter dem Gesichtspunkt des Eigentumsschutzes in der EMRK mit dieser Thematik befassen wird.
Sagt der Berliner Anwalt Sebastian Konrad. Bisher ist der Mietendeckel allerdings nur ein Eckpunktepapier. Entschieden werden soll das Ganze im Herbst dieses Jahres. Einen sofortigen Stopp des Braunkohleabbaus, das fordern Klimaaktivisten seit langem. Die Bundesregierung dagegen kommt beim Klimaschutz weiterhin nicht recht voran. Am Wochenende sind deswegen neue Proteste geplant, am Tagebau am Hambacher Forst. Zehntausende werden dort erwartet. Über die Vorbereitungen eine Reportage von unserem NRW-Korrespondenten Moritz Küpper.
Es ist laut, die Bänder rattern, eintönig dreht sich das große Rad des Schaufelradbaggers Nummer 290 im Tagebau Hambach, einige hundert Meter vom Hambacher Forst entfernt. Knapp 7 Kubikmeter Erdmasse kann jede einzelne der 18 Schaufeln fassen. Gerade wird eine Erdschicht abgetragen, um eine weitere für die Tagebauten typische Sohle zu errichten.
Ja, das ist ein Arbeitsprogramm, an dem ich mich zu halten habe.
Andreas Weisgerber, 57 Jahre alt, sitzt im Führerhaus der gigantischen Maschine, zeigt auf den Bildschirm vor ihm. Seit fast 20 Jahren arbeitet Weisgerber im Tagebau, war vorher bereits Kumpel unter Tage im Steinkohlenbergbau. Mit 15 Jahren hat er angefangen, ist nun in Altersteilzeit. 31 Monate hat er noch, an denen er, wie gerade, den Bagger kontrolliert.
Das sind Arbeitsprogramme.
Vieles läuft automatisch an einem Gerät der Superlative. 96 Meter hoch, über 240 Meter lang, wiegt der Bagger 13.500 Tonnen. Jahrgang 1978, jenem Jahr, in dem der größte Tagebau des Rheinischen Reviers aufgeschlossen wurde. Wie es heißt, trägt die Maschine noch immer die Aufschrift des RWE-Vorgängers Rheinbraun. Doch seine Dienste absolviert der Bagger nun fast automatisch. Doch immer wieder guckt Weisgerber durch die Windschutzscheibe.
Das ist wahrscheinlich noch ein Grund, warum ich hier sitze. Sonst das Hin- und Herschwenden, das könnte ein Computer machen, aber der sieht nicht, wenn die Böschung kommt.
Während zwar die Diskussion um den Braunkohleausstieg im vollen Gange ist, das Ausstiegsjahr laut Fahrplan der sogenannten Kohlekommission auf das Jahr 2038 vorgezogen werden soll, ist hier keine Ruhe eingekehrt, sind Weisgerbers Eingriffe weiter gefragt. In den 80er Jahren gab es insgesamt 3 oder 4 Besetzungen durch Greenpeace, so der Betreiber RWE. Doch seit 7 Jahren gibt es neben diversen Besetzungen und den vermehrten rechtswidrigen Eindringen in den Tagebau auch Straftaten. Weisberger kennt das Thema.
Hier Hambacher Wäldchen, die Aktivisten.
Sein Finger zeigt in die Ferne. Mehrfach hat er mit Besetzungen zu tun. Gerade das, ja, auch in dieser Auseinandersetzung aufgeheizte Klima der letzten Wochen, Monate und Jahre machen ihm, dem erfahrenen Baggerfahrer, Sorgen.
Ich sage einfach mal, die erste Generation der Aktivisten, die waren ruhig. Die haben nur protestiert und dann war es gut. Aber mittlerweile wird man angegriffen von denen. Auch körperlich, ja.
Auch in den nächsten Tagen werden die Bagger hier wohl besetzt werden. Das Bündnis Ende Gelände hat eingeladen, ins Rheinische Revier zu kommen. Bis Sonntag treffen Menschen aus ganz Europa hier ein.
Die Ergebnisse der Kohlekommission waren desaströs. Sie rasen am 1,5-Grad-Ziel vorbei und sind einfach eine Veralberung des Klimaschutzes. Und deswegen müssen wir jetzt wieder aktiv werden, wieder in die Grube gehen, die Kohlebagger stoppen und einen sofortigen Kohleausstieg einfordern.
Katrin Henneberger sitzt in einem Café in der Kölner Südstadt. Vor 32 Jahren ist die Pressesprecherin des Bündnis Ende Gelände hier in der Nähe geboren worden. Vor 10 Jahren bereits, während des ersten Klimacamps in Hamburg, besetzte sie das Kohlekraftwerk Moorburg. Nun will sie wieder zivilen Ungehorsam leisten, also rechtswidrig in das Gelände eindringen, obwohl der Tagebaubesitzer RWE ihr ein Hausverbot und eine hohe Geldstrafe angedroht hat.
Also natürlich ist es ein Versuch von RWE, mich persönlich einzuschüchtern. Ich könnte natürlich jetzt irgendwie mal zu Hause sitzen und Angst haben, das habe ich aber definitiv nicht, sondern ich bin sofort an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich nicht möchte, dass dieser Konzern damit durchkommt.
Seit Wochen nun stehen sich, vor allem in den sozialen Netzwerken, die Parteien gegenüber. Ende Gelände postet Videos von Besetzungen aus den letzten Jahren. Erhält Unterstützung von der Schülerbewegung Fridays for Future, die aus Solidarität zu einem internationalen Protesttag am kommenden Freitag aufgerufen hat. Tagebauanwohner wollen ebenfalls demonstrieren und mittendrin in dieser unübersichtlichen Gemengelage steht Dirk Weinsbach, zuständiger Präsident der Polizei Aachen, versucht ebenfalls durch öffentlichkeitswirksame Videos zu deeskalieren.
Wir sind eine demonstrationsfreundliche Behörde und werden alles tun, damit diese Demonstration sicher durchgeführt werden kann und damit junge Demonstrantinnen und Demonstranten erste positive Erfahrungen mit der Wahrnehmung von Grundrechten machen.
Er, ironischerweise Grünen-Mitglied, kann es wohl keiner Seite recht machen und stellt daher auch klar,
wenn es zum Eindringen in das Betriebsgelände kommt, wenn es zu besonderen Gefahrensituationen kommt, dann ist es unsere Aufgabe einzuschreiten und die Straftaten entweder zu verhindern oder konsequent zu verfolgen. Aber wir wollen diese Konfrontation auch nicht.
Doch so wird es wohl kommen. Spannend bleibt nun vor allem, wie viele Menschen sich trotz der nun ambitionierteren Ausstiegsziele, trotz des scheinbar gefundenen gesellschaftlichen Konsens, früher auszusteigen, mobilisieren lassen. Gelingt erneut der Brückenschlag ins bürgerliche Lager? Henneberger jedenfalls, ganz Sprecherin in eigener Sache, ist sich da sicher. Sie berichtet von Tausenden, die kommen werden.
Hinzu kommen auch sehr viele Erwachsene, also Eltern, deren Kinder halt noch viel zu klein sind, aber die sagen, ich gehe jetzt für meine Kinder in die Grube.
Doch stillgelegt, sozusagen aus vorauseilendem Gehorsam, wird der Tagebau nicht. Das weiß auch Kumpel Weisgerber auf dem Bagger 290.
Die werden ja nicht den ganzen Tagebau besetzen.
Wenn bei ihm an der Kante auf einmal Menschen auftauchen, weiß Weisgerber, was zu tun ist.
Nach Möglichkeit versucht man erst zu verhindern, dass sie überhaupt hier draufkommen. Aber wenn dann so, weiß ich, 10, 15, 20 Mann angestürmt kommen, wir sind mit 3 Mann in der Regel, ab und zu mal mit 4 Mann. Da halten sie keine 15 Mann auf.
Er schüttelt mit dem Kopf.
Muss man sie gewähren lassen, leider. Wenn ich noch die Möglichkeit habe, dann ziehe ich den Bagger leer, damit denen nichts passiert, dem Bagger nichts passiert. Und ja, man weiß es abwarten. Ne?
Die Reportage von Moritz Küpper über die anstehenden Proteste gegen den Braunkohleabbau am Hambacher Forst. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Alexander Moritz. Machen Sie es gut.